Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Das tun wir jeden zweiten Montag mit Claudia Frick.
Und Florian Freistetter.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Zu Folge 110.
Oh mein Gott.
Ja.
110. Nächste Woche Folge ist dann Schnapszahl.
Müssen wir was trinken? Wir haben ja schon eine Alkoholfolge gemacht. Können wir die noch eine machen?
Nee, können wir nicht.
Ja, können wir schon. Aber mal gucken. Die Forschung zu Alkohol und Klima ist noch längst nicht ausgeschöpft.
Nee, da gibt es noch einiges Hopfiges zu erkunden.
Ja, egal, wir schauen mal, was passiert nächste Woche. Aber letztes Mal haben wir ich habe ein bisschen probiert, gute Nachrichten zu verbreiten. Es ist nicht ganz gelungen, aber wir haben über den österreichischen nationalen Energie- und Klimaplan gesprochen, der mangelhaft ist. Aber es gibt sehr, sehr viele Maßnahmen, die den Plan weniger mangelhaft machen können, sogar so wenig mangelhaft, dass er sogar den Zweck erfüllen könnte, für den er ausgedacht worden ist. Und alles, was man dazu tun muss, ist die wissenschaftlich geprüften Maßnahmen umsetzen. Und, das war der Schluss, wir müssen uns darüber bewusst werden, dass wir, die wir gerne mehr Klimaschutz hätten, nicht in der Minderheit sind. Es gibt eine Mehrheit für so gut wie alle sinnvollen Maßnahmen. Es gibt eine Mehrheit für mehr Klimaschutz. Die meisten Menschen wollen das. Und wenn die Politik weiterhin behauptet, das will keiner, dann müssen wir als Mehrheit sichtbar werden, dass nicht immer die komische Minderheit den Diskurs bestimmt.
Und weißt du was?
Ja.
Heute geht es auch um Minderheiten, aber nicht um komische. Und es geht darum, dass Minderheiten sichtbar werden.
Ja, dann bin ich gespannt, was du machst.
Genau. Es dreht sich heute tatsächlich alles um eine Minderheit oder um Minderheiten. Und ich habe das ein bisschen aufgegriffen, was ich vor anderthalb Jahren mal erzählt habe. Da weißt du jetzt natürlich nichts mehr von, ne?
Du hast viel erzählt, aber ich weiß, du musst es genauer eingrenzen.
Ich muss genauer eingrenzen. Ich erzähle mal kurz, wie ich zum Thema gekommen bin. Ich habe tatsächlich vor anderthalb Jahren einen Vortrag gehalten zum Thema Klimakommunikation. Da ging es um Gaming und darum, dass Gaming ja genau so ein großes Potenzial hat, uns eigentlich ferne Lebensrealitäten sehr nahe zu bringen. Also durch das uns hineinversetzen in bestimmte Spielsituationen oder Personen. Und ich kann mich erinnern und habe das nochmal rausgesucht, dass ich in diesem IPCC-Bericht damals dann auch danach gesucht habe, nach solchen Gruppen, deren Lebensrealitäten gerne mal nicht so sichtbar sind. So, also da habe ich so nachgesucht und hatte einiges gefunden. Also es ging dann um Frauen und Mädchen, generell um vulnerable Gruppen, um Schwarze, also BIPOC, um Menschen mit Behinderung. Es ging um alte Menschen, also tatsächlich solche verschiedenen Dinge. Es ging auch um LGBTQIA+, also queere Menschen. Und die waren da so alle aufgelistet und die hatte ich da so auf einer Folie. Und ich habe gedacht, ich würde mir gerne davon was aussuchen und darüber gerne sprechen und gerne von was sprechen, wo ich selber von betroffen bin. Das heißt, ich konnte mir jetzt entweder Frauen aussuchen oder Menschen, die queer sind.
Vom Frausein betroffen. Das ist eigentlich schon eine tragische Formulierung, aber ich weiß, was du meinst, ja.
Ja.
Das klingt so absurd, weil es eigentlich so absurd ist, dass man, Frauen sind ja nicht mal eine Minderheit.
Nee, das sind wir auch nicht. Nee, es sind nur eher unsichtbare Gruppen.
Ja.
Und ich mit Betroffenheit meine ich, betroffen davon zu sein, so zu einer solchen Gruppe zu gehören, die unsichtbar ist.
Nee, das klingt so absurd und es ist absurd, dass man solche Sachen sagen kann.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe dann drüber nachgedacht und gerade so zum Thema, wie sind Frauen besonders betroffen, da denke ich, da könnten wir vielleicht mal noch eine Expertin gewinnen, die mit uns darüber spricht. Deswegen habe ich gedacht, okay, das Thema lasse ich nochmal außen vor und ich würde deshalb gerne über die besondere Verbundenheit, würde ich es jetzt mal nennen, queerer Menschen zur Klimakrise sprechen.
Da bin ich gespannt.
Vorweg, ich benutze jetzt queer synonym zu Mitglied der LGBTQIA+-Community.
Okay, das wäre jetzt meine erste Frage nämlich gewesen, ob du das Wort queer mal definieren kannst.
Das ist nicht unkontrovers. Ja, also das ist nicht unkontrovers. Gerade ältere Generationen haben noch eine Verbindung dazu, als es benutzt wurde als Beleidigung früher. Aber ich erkenne an, dass die junge Generation das Wort sich sehr positiv besetzt hat oder zurückerobert hat. Und deswegen geht es bei mir mittlerweile im Sprachgebrauch komplett durcheinander. Also ich sag mal queer, ich sag mal LGBTQIA+. Genau, also das sind die zwei Begriffe, die ich verwende. Aber ich kann auch gerne nochmal erläutern, was da jetzt drin steckt.
Bitte.
Also es geht um Menschen, deren Geschlechtsidentität entweder außerhalb oder zwischen dem oft als binär dargestellten Bild männlich und weiblich liegen. Mhm. Oder um Menschen, die nicht cis sind, also deren Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugesprochenen Geschlecht übereinstimmen. Und oder um Menschen, deren Orientierung nicht hetero ist. Mhm. Also die in ihrer romantischen oder sexuellen Orientierung nicht hetero sind. Bis hierhin schon Fragen?
Nee, noch dabei.
Das ist schon mal gut. Also ich hoffe, alle anderen sind auch noch dabei. Ich löse auch das Akronym gerne nochmal auf, damit wir das alle wissen, weil also das sagt sich mittlerweile für meinen Sprachgebrauch recht schnell. Ich weiß, für andere geht das nicht so schnell von den Lippen, aber L steht für Lesbian, also lesbisch, G steht für gay, also schwul, das sind die zwei homosexuellen Kategorien, B steht für bi, das ist so ein Überbegriff für auch für Pan- oder Omni-Personen, also Menschen, deren Orientierung sich nicht direkt auf ein Geschlecht fokussiert. T steht für trans, das ist das Gegenstück für cis. Q steht für queer und I für inter. Und A steht für asexuell, aromantisch oder agender. Okay. Das Plus für all die vielen anderen Label, die nicht weniger wichtig sind.
Okay, alles noch gut, aber jetzt muss ich trotzdem einmal kurz besserwisserisch sein. Du hast jetzt queer definiert über eine Definition, von der queer ein Teil ist.
Ja, das ist richtig. pass auf, also das Q für queer ist, wird manchmal dafür benutzt, eben als Synonym, kann aber auch benutzt werden als ein übergeordneter Begriff, wenn man sich einem genaueren Label zuordnen möchte oder Menschen definieren sich auch selber als queer. Okay. Also die Akronyme und mit den Buchstaben, das Akronym mit den Buchstaben beinhaltet Selbstbezeichnungen von Personen, die sich so selber bezeichnen. Und das Akronym, genauso wie der Begriff queer, können aber auch die Beschreibung der Community sein. Also das ist nicht unkontrovers. Wie gesagt, manche benutzen es nicht so, aber zum Beispiel kenne ich einige, die sagen, ich bin queer, um nicht zu sagen, welche Buchstaben genau da noch drinstecken, um sich zu vereinfachen oder weil sie es nicht möchten.
Okay, gut.
Das zeigt aber auch schon genau das Problem, wenn ich jetzt über queere Menschen und deren Verbundenheit mit der Klimakrise spreche, weil diese Personengruppe ist so nicht uniform. Die ist so unterschiedlich. Also, was jetzt einen schwulen Transmann betrifft, ist für eine Bi-Cis-Frau kein Thema und umgekehrt.
Ja, das kann man einsehen, ja.
Ja, also und manche haben andere Aspekte von Diskriminierung als andere oder weniger oder, ne, also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir jetzt Studien besprechen oder uns das Thema angucken, die sich irgendwie nur um einen Buchstaben drehen, ist das nicht zwingend repräsentativ für alle. Das ist besonders dann wichtig, wenn es um sowas geht wie Darstellung queerer Menschen in den Medien oder Filmen und Serien. Die sind häufig, man sieht da häufig diesen Stereotyp eines schwulen, weißen, gut situierten Mannes. Das ist natürlich eine ganz schlechte Repräsentation, also wenn wirklich das über Stereotype extrem dargestellt wird. Und da merkt man auch, wo keine queeren Menschen manchmal einbezogen worden sind in Erstellungen von Serien.
Es ist vielleicht wie das früher, wo so Hacker dargestellt werden. Die sitzen auch immer irgendwie im Hoodie in irgendwelchen dunklen Räumen rum.
Genau. Man will ja nicht sagen, dass es diese Leute nicht gibt, aber das ist nicht repräsentativ. Und es gibt auch, glaube ich, keine Darstellung, die komplett repräsentativ für alle queeren Menschen ist, sondern da muss man schon in die einzelnen Buchstaben reingehen, um sich das anzuschauen. Das heißt, dieses Bild, ach, guck mal hier, der schwule weiße Mann in seinem New Yorker Apartment, der hat doch keine Probleme, wo erfährt er Diskriminierung? Ja, das ist aber nicht das, was die queere Community als Gänze ausmacht oder betrifft. Ich glaube, man kann immer, also man findet immer in Teilen, finden sich Gemeinsamkeiten, aber das sind aber auch immer Unterschiede.
Ja, vermutlich auch erzwungene Gemeinsamkeiten fast, weil man halt der gleichen Diskriminierung irgendwie ausgesetzt ist und dann muss man sich irgendwie gemeinsam zusammentun.
Ja, und die Community kämpft deshalb auch sehr gemeinsam eben genau für diese Ziele. Das ist übrigens auch noch was in diesem Begriff queer mit drin steckt. Der ist nämlich auch hochpolitisch. Also Menschen, die den Begriff queer verwenden, setzen sich gegen die Diskriminierung all dieser vielen Akronyme-Buchstaben und aller Teil der Community ein, was nicht selbstverständlich ist. Also es gibt viele Beispiele von deutschen konservativen politischen AkteurInnen, die meinen sozusagen, die sind nicht queer, sie sind, weiß ich nicht, schwul und das klar trennen und sich rausnehmen aus der Community. Aber das ist was für ein Politik-Podcast. Ja. Falls darüber mal jemand mit mir reden will, count me in.
Ja, wir wollen ja Klima machen.
Genau. Und wenn ich jetzt über queere Menschen rede, dürfen wir nicht vergessen, dass die diese Unterschiede, die alle Menschen haben, auch haben. Also Intersektionalität spielt auch da eine Rolle. Ne? Also je nach anderen demografischen Merkmalen passiert da natürlich noch mehr, was dann wieder überlappt. Ja? Also eine lesbische, schwarze Transfrau hat andere Erfahrungen als eben weiß ich nicht, eben der weiße schwule Mann. Gut, trotzdem versuchen wir natürlich irgendwie gemeinsam da zu kämpfen. Und genauso wenig wie jetzt aber Studien oder repräsentativ für alle sein können, kann ich es jetzt auch nicht. Ne? Also ich spreche jetzt hier und versuche da Studien zusammenzutragen. Aber wenn jemand aus der Community gerne die eigene Stimme erheben möchte, was beitragen möchte, E-Mail schreiben, Kommentar schreiben. Oder wir hatten ja neulich nicht mal so ein Voice-Kommentar. Ja. Gerne melden. Ich übersehe natürlich das Thema in Gänze auch nicht, aber ich habe viel mitgebracht. Und jetzt haben wir schon so viel geredet.
Ja.
Es wird übrigens nicht viel besser. Ich habe viele Studien mitgebracht und du hast es netterweise vorgeschlagen, ob wir nicht zwei Folgen daraus machen können oder wollen. Ne? Was ich sehr gut fand, weil ich tatsächlich viel zu erzählen habe. Es gibt aber einen sehr guten, vielleicht auch emotionalen Grund, den ich habe, warum ich das in einer Folge machen möchte. Und den würde ich dir gerne jetzt erzählen. Denn ich habe mich nochmal herangesetzt, um rauszufinden, was stand denn jetzt im IPCC-Bericht.
Okay.
Über queere Menschen. So. Und da stand wenig, aber was da stand, hatte einen bestimmten Fokus. Da stand dann drin, during and after extreme events, women, girls and LGBTQI people are at increased risk of domestic violence, harassment, sexual violence and trafficking. Mhm. Da steht drin, social, cultural and economic vulnerabilities, biases and injustices, such as those faced by many women and non-heterosexual groups and gender minorities can deepen impacts and impede adaption. Oder European Climate Change Adaption Strategies and National Policies are generally weak on gender, LGBTQI+, and other social equity issues. Mhm. Also da geht's wirklich um Betroffenheit oder die multiplen Gründe, die dazu führen, dass queere Menschen besonders betroffen sind. Unter anderem, weil sie häufig übersehen werden. Ja. Und ich fand das so ein bisschen, das hatte ich mir damals rausgesucht. Und dann dachte ich, ach, komm, ich mach's noch mal ein bisschen besser. Nicht, dass ich jetzt Expertin wäre, aber ich habe versucht, es ein bisschen besser zu machen und habe in R programmiert. Ich weiß nicht, ob du R kennst.
Das. Ich weiß, dass das existiert, aber da hört schon wieder auf.
Ja, das ist so ein Statistik-Programmiersprache-System. Genau, ich habe einfach, ich habe die PDFs genommen, habe die reingeworfen, habe den Text rausgeholt, habe Schlüsselwörter, also Schlagwörter, Keywords genommen, die das queere Spektrum beschreiben und habe mir den Word-Count ausgeben lassen.
Okay.
Also ich habe den Bericht Style 1 reingeworfen, habe geguckt, wie oft kommen die Begriffe vor, 2, 3 und den Synthesebericht. Es ist ein sehr interessantes Bild, also generell Treffermenge sehr niedrig, also niemals irgendwie über 40 oder so. Und die Treffermengen sind auch nicht wirklich das, was gemeint ist. Ich habe zum Beispiel gay reingeworfen, also G-A-Y. Das findet aber natürlich auch den Substring in Worten. Das kriegt man auch nicht ganz, also habe ich jetzt nicht ganz rausgekriegt, weil ich eben keine große Expertin bin. Und das heißt, da sind ganz oft ganz andere Dinge gemeint. Also es kommt tatsächlich, also das Wort queer an sich, wo man wirklich eindeutig weiß, das kommt jetzt nur vor, wenn es darum geht. Es kommt ein einziges Mal vor in Teil 2. Und LGBT, wo man auch sehr sicher sein kann, dass es kein Teil von einem anderen Wort, kommt dreimal vor, auch in Bericht 2, also in der Anpassung. Das ist aber gar nicht so wichtig, weil die traurige Tatsache ist, nichts von all den Begriffen, also auch die, wo der Substring, der Teil irgendwie aufgetaucht ist mehrfach, nichts davon taucht im Synthesebericht auf.
No.
Null, also alle haben null. Und ich hatte dazu eine kurze Interaktion mit jemandem, die damit endete.
Ist das ein Euphemismus für die Prügelei oder was?
Nein, wir haben uns unterhalten. Aber die endete damit, dass die andere Person sagte, naja, im Synthesebericht stehen ja auch nur die wichtigen Sachen.
Ja, okay. Aber dann fing die Prügelei an.
Genau, nein, tat sie nicht, aber genau das ist ja das Problem. Also solche Gruppen und Probleme bleiben versteckt, weil sie eben als nicht wichtig angesehen werden. Und jetzt dachte ich mir noch einmal, auch wenn ich es nicht gerne mache, weil ich denke, naja, es kommt jetzt nicht wirklich auf die Menge an, um nochmal ganz kurz zu sagen, also die Anzahl oder die Prozentzahl der Menschen zum Beispiel in der Schweiz, die sich als queer oder Teil der LGBTQIA+-Community definieren, waren 2023 13%, in Deutschland waren es 11%. Ich habe leider keine Zahl über Österreich gefunden, weil sie an dieser Studie nicht teilgenommen haben. Ich würde mal sagen, vielleicht liegen die genau bei 12%.
Ja, also es würde mich überraschen, wenn es Österreich da irgendwie großartig abweichen
vielleicht
würde.
Vielleicht 10 wäre was. Ja, genau. Also irgendwie in dem Bereich wird es wahrscheinlich auch sein. Und deshalb, ja, habe ich gedacht, naja gut, jetzt machen wir die mal sichtbar und dem fangen auch mit dem an, was der IPCC-Bericht tut. Mhm. Also über die besondere Betroffenheit reden. Aber, und das möchte ich jetzt eben, das ist der Grund, warum ich das alles in einer oder eine große Folge gerne hätte. Der Teil ist natürlich sehr bedrückend. Also ich habe da viel gelesen und ich finde das alles sehr bedrückend und anstrengend. Aber ich habe auch sehr, sehr viel Literatur gefunden, die sich darum dreht, wie unglaublich aktiv und toll queere Menschen sind und was sie tun in Sachen Klimaschutz und Klimaaktivismus. Und das kommt jetzt natürlich im IPCC-Bericht quasi null vor. Ich will es aber besprechen und ich will das in einer Folge besprechen, weil ich es nicht schaffe, eine Folge durchzuziehen über nur über die Betroffenheit, ja, die mich total runterzieht, ohne am Ende den positiven Teil zu betrachten. Ich hoffe, das ist okay.
Ja.
Dann ziehen wir das jetzt durch. Ihr, die jetzt hört, seid hoffentlich dabei. Und ich erwähne auch nochmal, es geht nicht nur um queere Menschen alleine, es geht auch um deren Familien, um deren romantische PartnerInnen oder deren platonische FreundInnen. Mhm. Also du kannst nicht queer sein, aber mit einer queeren Person zusammen.
Ja.
Oder verwandt. Du kannst nicht queer sein, aber mit einer queeren Person befreundet sein. Oder der Begriff queer-platonische Beziehung, das ist ein Beziehungskonzept, von denen die meisten nicht-queeren Menschen meist noch nicht mal was gehört haben.
Ich überlege auch gerade, ob ich das, also gehört habe ich es damit auch nicht.
Das ist vom Commitment-Level her ähnlich stark wie eine romantische Beziehung. Also man verbringt das Leben miteinander und teilt Dinge miteinander. Also das ist eine sehr starke Beziehung. Also das können andere Leute noch besser erklären, die diese tatsächlich selber führen. Aber das ist tatsächlich eine Beziehungsform, von denen hat kaum noch jemand gehört. Und man ist deutlich mehr davon betroffen als nur die queeren Menschen, weil Menschen sind in solchen Beziehungen mit queeren Menschen.
Okay. So.
Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht erst aufstellen, dass queere Menschen von Diskriminierung betroffen sind und deshalb vielleicht auch ein bisschen weniger finanzielle, mentale, gesundheitliche, emotionale, wirtschaftliche Ressourcen haben. Mhm. Also unser Baseline der queeren Menschen, die liegt schon niedriger. Was natürlich dann eben auch Auswirkungen auf die Möglichkeit hat, sich an den Klimawandel anzupassen. Ja, deswegen fallen sie oft unter diese vulnerablen Gruppen. Also zum Beispiel ist die Armutsrate unter queeren Menschen deutlich höher. Mhm. Das alleine bedingt natürlich schon viel. Also Menschen, die von Armut betroffen sind, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, obdachlos zu werden oder obdachlos zu sein. Generell Menschen, die von Armut betroffen sind, haben höhere Wahrscheinlichkeit, Gesundheitsprobleme zu haben. Mhm. Weil diese Dinge, die damit einhergehen, was sie natürlich eben anfälliger macht. Sie können es ja auch nicht leisten oder selbst wenn man jetzt nicht arm ist, sondern weniger stark finanzielle Mittel hat, kann man sich vielleicht nicht leisten, in eine sicherere, besser angepasste Gegend zu ziehen. Ne? Also in Wohngegenden, wo die Häuser vielleicht schon gut vorbereitet sind auf ein verändertes Klima. So, also das ist so die Baseline. Und ich würde dann eben jetzt mal anfangen mit diesen verschiedenen Arten von Diskriminierung, die verstärkt werden oder deren Auswirkungen wir dann eben fühlen, wenn wir zum Beispiel extreme Ereignisse haben, die es öfter geben wird, ausgelöst durch den Klimawandel, und wie die dann wechselwirken mit den schon vorhandenen Problemen.
Okay.
Zum Beispiel ist es schwieriger für queere Familien, offizielle Unterstützung zu bekommen, im Gegensatz zu heterosexuellen Paaren.
Ja, das stimmt. Das ist, wenn du nicht mal irgendwie verheiratet sein kannst oder irgendeinen offiziellen, muss ja nicht gleich verheiratet sein, aber wenn du irgendwie nicht einen offiziellen Status hast, dann sind es halt aus offizieller Sicht halt einfach zwei Menschen und dann hast du Schwierigkeiten. Ja, das kann man nachvollziehen.
Ja. Also nur so ein Aspekt, ne? Also wenn du es gar nicht erst sein darfst, natürlich bekommst du dann nichts. Selbst wenn du es bist, heißt das nicht, dass es auch in den Situationen dann gleichgestellt ist. Ne? Also vielleicht haben die andere Bevorzugungen, weil die vergessen, dass auch queere Paare Kinder haben können, ne? Um die sich gekümmert werden muss. Also das hat ganz, ganz verschiedene Ebenen. Und diese ganzen Anpassungs- oder Risikoreduktionsmaßnahmen, die greifen in solchen Situationen, die denken überhaupt nicht über die queere Community nach. Also ich habe in einer Studie, die können wir auch gerne verlinken, die ist Out and Proud in the Field, da stand drin, there's only passing reference to the queer community among scholarly works and policy papers like UN reports, which generally points at the sensitivity and vulnerability of these populations. Also wenn sie gar nicht vorkommen, oder wenig. Wie sollen dann natürlich Dinge angepasst werden auf sie? Also wie soll dann Leuten klar sein, dass es dieses Problem gibt? Und wie soll dann das Problem angegangen werden, wenn die da überhaupt nicht genannt werden? Und das liegt so ein bisschen daran, dass wir so im globalen Norden unsere Katastrophenpolitik total traditionell auf so eine technokratische Art machen. Es ist so top, so präventive Top-Down-Lösungen. Ja, wir überwachen, wir haben hier so ein Frühwarnsystem, wir sensibilisieren unsere Bevölkerung. Und im globalen Süden passiert es tatsächlich eher so, dass man so einen Ansatz macht. Ich glaube, der ist Vulnerability Approach, Verwundbarkeitsansatz, wo es dann darum geht, zu erkennen, dass diese althergebrachten diskriminierenden Normen und Praktiken, die eigentlich die Hauptursache sind, die dazu führen, dass ein Extremereignis zu einer Katastrophe für eine bestimmte Personengruppe wird, und die dann zu adressieren. Also wir gucken lieber auf, wie können wir denn jetzt im Extremfall schauen, dass wir den Leuten helfen und vergessen dann diese Gruppen, und die anderen denken, oh, diese Gruppen sind mehr betroffen, weil die sind jetzt schon diskriminiert, wir müssen also jetzt was tun, bevor wir irgendwie Risikomaßnahmen am Ende ergreifen.
Ja, wir schauen erstmal und dann kriegen wir schon irgendwie hin, anstatt wir kümmern uns vorher drum.
Ne, aber selbst dieses, okay, wir sensibilisieren die Leute, die solche in solchen Risiko- oder Katastrophensituationen helfen, für das Thema, selbst das passiert ja nicht. Also ja, ist schon schwierig genug. Und dann habe ich mich eben noch so durch ein paar andere Paper durchgelesen, um rauszufinden, wo sind jetzt genau diese Probleme und wie kann man das angehen. Und eine Studie von Goldsmith et al., Queer and Present Danger, hat eine schöne Art, das zu kommunizieren. In die würde ich gerne nochmal kurz reingucken. Ja. Also wenn man quasi die Ungleichheiten adressiert, um sich darauf vorzubereiten, dass etwas passiert und die Leute dann darauf vorbereitet sind, wäre natürlich die beste Art, das zu tun. Und das ist natürlich auch die klimagerechteste Art, das zu tun. Aber da steht da jetzt drin und wird mit sehr vielen Referenzen belegt, und ich habe da so ein bisschen geschluckt dabei, dass dieses Klimagerechtigkeitsthema oder die ganze Literatur darum durchaus auch noch durchsetzt ist von Klassismus, Rassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit, also dass es auch noch drin ist und dass auch die noch viel Arbeit vor sich haben. Gut, hoffen wir einfach mal, dass da was passiert. Und dann zählen sie jetzt ein bisschen auf, was alles passieren kann. Also, oder was es alles gibt, was wir adressieren müssen, damit diese Menschengruppe resilienter werden kann.
Zeitschrift heißt übrigens Disasters, sehe ich gerade. Es ist immer wieder überraschend, was für Zeitschriften es gibt.
Das ist der kürzeste Titel, den man sich vorstellen kann. Disaster, einfach so veröffentlicht. Disaster.
Ja.
Ja. Ja, ich hatte ja gesagt, die queere Personengruppen sind öfter betroffen von Armut oder auch von Obdachlosigkeit. Und wir jetzt nicht, denken wir jetzt nicht global oder lordenzentriert, sondern das ist also wirklich global. Die sind häufiger von Inhaftierungen betroffen, auch von verschiedenen Krankheiten anders betroffen. Es gibt ganz viele Dinge, die sie eben speziell ausmachen, aus Gründen, die nicht sie bestimmen, sondern die gesellschaftlich bestimmt sind. Und diese vorherrschende Diskriminierung und Ungleichheit wird wirklich krass amplifiziert in solchen Extremsituationen, wo alle Angst haben, wo alle versuchen zu überleben, ne? Also in diesen Extremereignissen, wo alle versuchen, sich irgendwie zu retten und sich gegenseitig zu helfen. Und dann wird die Diskriminierung aber noch krasser.
Eine Minderheit sein ist generell kritisch. Soll es nicht sein, aber wenn die Situation allgemein kritisch ist, dann sollte man besser keine Minderheit sein.
Ja, also da kommt nämlich auf das Trauma, das man gerade erlebt hat, auf die vielleicht physischen Verletzungen, auf den Verlust von Menschen, kommt noch etwas obendrauf. Also das stackt übereinander, das natürlich echt extrem ist.
Ja, ich weiß nicht, ob das auch dann noch erwähnt wird in der Forschung. Vielleicht, aber ich stelle mir das so vor, also wenn es wirklich so Richtung Dystopie gehen, ja, also wenn wirklich die Welt jetzt wirklich, wenn es katastrophal wird, wenn eine extreme Situation ist und vor allem bei uns, selbst bei uns, wenn das jetzt irgendwie in Deutschland oder Österreich, wenn da jetzt irgendwo eine Naturkatastrophe passiert, dann findet die zumindest noch in einem Rahmen der technischen Zivilisation statt. Aber wenn das jetzt irgendwie in einem anderen Land im globalen Süden passiert, wo die Strukturen sowieso schon schlechter sind als bei uns, wo dann wirklich vielleicht so eine Katastrophe nicht nach ein paar Wochen erledigt ist, sondern wo das dann wirklich sich lange hinwegziehen kann, dann lebst du halt in einer Welt, wo du dann eben vielleicht keine Unterstützung hast. Und ja, dann bist du halt darauf zurückgeworfen, irgendwie Unterstützung von der Gesellschaft oder sonst irgendwas zu erhalten. Und die Gesellschaft, glaube ich jetzt mal, oder behaupte ich jetzt mal, oder wäre meine These, neigt halt dazu, erstmal die eigene Gruppe quasi zu schützen, sich zu unterstützen. Und wenn du halt eine Minderheit bist, dann fällst du halt immer mal als erstes raus, wenn es kritisch wird, aus allem.
Ja, ja, zum einen das und zum anderen auch das Unverständnis dafür, dass es besondere Bedürfnisse gibt. Also nicht nur, wir wollen diesen Menschen jetzt nicht helfen, also diese offensichtliche Diskriminierung, sondern auch die nicht offensichtliche Diskriminierung, dass gar nicht wahrgenommen wird, dass diese Menschen andere Bedürfnisse für bestimmte Dinge haben. Und auf die würde ich jetzt auch, also die schauen wir uns jetzt so nach und nach an. Und das rührt ja aus verschiedenen Dingen her, ne? Also, dass man ja, ich finde schwierig. Es kommt einfach, es hat sehr, sehr verschiedene Ursachen. Aber diese Klimaungerechtigkeit in dem Fall wird tatsächlich übersehen, weil viele einfach nicht anerkennen, dass die Bedürfnisse unterschiedlich sind. Und sie sind natürlich noch unterschiedlicher, wenn man tatsächlich irgendwie LGBTQIA+-People hat, die auch noch People of Color sind. Mhm. Ja, aber das passiert. Also ich habe globale Beispiele. Haltet euch nicht zu sehr an den einzelnen Orten fest, aber jetzt geht's um Haiti zum Beispiel. Das war 2010, da gab es ein Erdbeben. Da wurden tatsächlich queeren Menschen Unterstützungsmaßnahmen einfach direkt verweigert oder es gab eben Gewalt, die passiert ist. Es gab aber auch Belege dafür, dass tatsächlich religiöse Gruppen oder Menschengruppen einfach genau diesen queeren Menschen zugeschrieben haben, dass sie schuld daran wären, dass das passiert ist.
Okay.
Dass sie das Erdbeben verursacht hätten durch ihre Lebensweise, wie die Menschen da gerne sagen. So, also das ist tatsächlich dann nicht nur direkte Diskriminierung, sondern auch noch, naja, ich weiß nicht, wie man das nennt, Villainisierung.
Ja,
also es wird ja dann noch, also während man vorher vielleicht gesagt hat, ja, ich stimme dem nicht zu, ich will davon nichts wissen, kann es in solchen Situationen eskalieren zu, ah, ihr seid doch schuld mit eurem Verhalten.
Mir fiel ein, wie man das nennen könnte, aber das ist alles nicht wissenschaftlich.
Ja, das stimmt. Sie haben es da auch sehr sachlich formuliert. Worüber dann vielleicht zum Beispiel viele Menschen nicht nachdenken, die cis sind, also deren Geschlechtsidentität mit der übereinstimmt, die sie bei der Geburt zugeschrieben bekommen haben. Die wissen zum Beispiel nicht, dass die Dokumente, die man bei sich tragen kann als Person, die nicht cis ist, vielleicht gar nicht mit dem übereinstimmen, wie man sich fühlt. Mhm. So, also man hat IDs, die man mit sich rumträgt und mit denen man sich in Unterkünften anmelden muss oder für die man einreichen muss, wenn man Geld bekommen will, die nicht übereinstimmen mit dem, wie man ist. Oder man hat gemixte Lage, manche haben den einen Namen und das eine Geschlecht und die anderen das andere. Und wie sollen die Hilfe bekommen, wenn die Angst haben, ihre Dokumente einzureichen, weil dann auffällt, dass da mehrere Geschlechtsidentitäten draufstehen oder weil die Person, die das ausfüllt, wahrnimmt, oh, das entspricht doch gar nicht dem, was auf dem Papier steht, was ich vor mir wahrnehme. Da ist einfach eine unfassbare Hürde, also allein schon sich zu überwinden, das zu tun und dann, wie reagiert die Person auf der anderen Seite? Mhm. Das macht den Menschen total schwierig, überhaupt ihre Identifikation offen zu legen und dann auch noch Hilfe zu bekommen. Und das ist jetzt auch nicht so, als wäre das völlig aus dem Nichts gegriffen. Also die Studie greift zum Beispiel nochmal auf, dass es in den USA so eine Umfrage gab, bei denen 7 von 10 Transpersonen wirklich gesagt haben, sie haben keinen Zugang bekommen zu einer Notunterkunft, aus welchen Gründen auch immer, ne, also das wäre jetzt eher so übergeordnet, oder schlecht behandelt worden sind aufgrund ihrer Geschlechtsidentität. Das heißt, das kommt nicht aus dem Nichts, sondern das passiert tatsächlich. Und das ist USA. Das ist ein Land, das eigentlich schon eine gewisse Queerfreundlichkeit hat. Die sind nicht unten auf der Liste, sondern die sind eher weiter oben auf der Liste, was Queerfreundlichkeit angeht. Aber Queerfreundlichkeit auf dem Papier spiegelt sich nicht immer wieder in Queerfreundlichkeit in der Realität.
Kennen wir vom Klimaschutz. Nur weil irgendwo steht, wir tun was, heißt doch noch nicht, dass was getan wird.
Exakt. Und die haben auch nochmal das andere Ende befragt. Also die haben auch nochmal diese Unterkünfte befragt. Und da von denen waren tatsächlich auch nur, also auf die Anfrage hin, dann nur 30% dazu bereit, eine Transperson entsprechend aufzunehmen. Also es ist nicht nur, dass sie das so wahrnehmen, sondern die Unterkünfte sagen das auch. Und ein anderer Punkt, über das man vielleicht nicht nachdenkt, das mich gestern schon hoch beschäftigt hat. Menschen werden ja in Zukunft durchaus migrieren müssen. Mhm. Also in andere Länder über Grenzen hinweg, weil einfach die Bedingungen nicht mehr gut sind, weil die Lebensgrundlage verschwindet. Darüber müssen sich schon nicht queere Menschen viele Gedanken machen. Mhm. Ja, das ist schon schwierig. Wir wissen, wie wir in unseren Ländern schon mit Geflüchteten oder mit MigrantInnen umgehen. Also das ist schon schwierig genug. Und jetzt stell dir vor, da kommt eben noch Queersein mit dazu. Ich habe Videos gesehen in den letzten Tagen von Menschen, die in so Flugzeuge gestiegen sind, in so Adventurous Tours, wo sie nicht wissen, in welchem Land sie landen. Eine queere Person könnte das nicht machen.
Nee, das geht nicht, ja.
Ja, du weißt nicht, ob du nicht in ein Land landest, in dem deine schlichte Existenz schon illegal ist. So, das heißt, du musst da tatsächlich schon überlegen, in welche Länder kann ich überhaupt, in welche Länder darf ich überhaupt, wo erkennen die mich so an, wie ich bin. Und allein schon das Land zu wechseln, also über Grenzen zu gehen, ist ja schon für Urlaub schwierig genug. Ich weiß nicht, ob du PhilosophyTube kennst?
Nein.
Nein? Das ist ein spannender YouTube-Kanal, wo es überraschenderweise um Philosophie geht. Und die hat ein Video gemacht über KI und ethische künstliche Intelligenz. Und die hat erzählt, wie an Flughäfen oder generell bei Grenzübertritten Schritten diese Automaten, weißt du, wo man gescannt wird,
ja.
Die kennst du, ne? Wo man so die Arme hochhebt und dann wird irgendwie der Körper abgescannt nach irgendwie ungewöhnlichen Dingen, wie sie das Penis Detection Machine nennt.
Okay.
Weil auch die sind ja schon, also da fängt es schon an, wo ist denn bei einer gender non-conforming Person etwas ungewöhnlich am Körper? So, also es gibt so viele Aspekte, die man einfach nicht bedenkt, schon allein beim Grenzübertritt regulär und in der Fluchtsituation ist das natürlich noch krasser. So, werden meine Papiere überhaupt dort anerkannt? Darf ich dort mit meiner Partnerin, wenn wir ein lesbisches Paar sind, überhaupt sein? Dürfen meine Kinder bei mir sein? Queere Familien haben ein höheres Risiko, getrennt zu werden in solchen Katastrophenszenarien. Das ist nach dem Hurricane Katrina öfter passiert, die dann tatsächlich irgendwie nicht zusammenbleiben konnten. Ich fange gleich an zu weinen. Wir kommen bald zu Empfehlungen.
Okay, ja.
haltet alle mit mir durch, halt du auch mit mir durch. Wir kommen bald zu den Empfehlungen, wie man es besser machen kann. Wir haben aber noch ein ganz kleines bisschen. Aber ich will einfach mal, dass wir alle das sehen und dann können wir darüber reden, wie wir es ändern. Genau, also die nicht in Hetero-Beziehungen waren, hatten es schwieriger tatsächlich auch von dem staatlichen Fonds etwas zu bekommen. In zwei Fällen, also die sind tatsächlich verzeichnet und dokumentiert, in zwei dokumentierten Fällen mussten sich queere Paare als Geschwister ausgeben, um in der Notunterkunft nicht getrennt zu werden.
Okay.
Ja, damit ihre Kinder auch bei ihnen bleiben konnten. Das ist doch bescheuert. Da kriegst du viel. Und es geht ja nicht darum, dass die irgendwie eine Sonderbehandlung kriegen, sondern einfach nur Standardbehandlung.
Ja.
Das heißt zum Beispiel auch, dass wenn man die Leute aufnimmt in solche Notunterkünfte, die können die ihre Familie aufzeichnen, damit die sich finden.
Ne? Ja klar, das ist das Wichtigste wichtig. Bei Katastrophen.
Genau. Dass die sich finden, weil das soziale Netzwerk ist ja das, was dich dann aufrechterhält, dass du die Leute wiederfindest, die du gerade nicht direkt um dich hast. Und selbst die nehmen ja gar nicht wahr, wie unterschiedlich queere Beziehungen aussehen können. Zum Beispiel das Konzept der Chosen Family, also der gewählten Familie. Das ist eine Gruppe oder eine Anzahl sehr wichtiger Beziehungen, die nicht durch Blutsverwandtschaft oder legale Verbindung existieren.
Ja, das hast du auch ganz in einem unqueeren Kontext in Patchwork-Familien oder sowas.
Ja. Exakt. Also aber es geht auch tatsächlich auch um platonische Gruppen. Für ganz, ganz viele queere Menschen ist dieses Chosen Family Konzept ein ganz integraler Bestandteil ihres sozialen Supportsystems. Weil eine sehr, sehr große Anzahl von queeren Menschen in der eigenen Familie Ablehnung erfahren oder komplette Ausschluss aus der Familie. Und umso wichtiger ist für die diese Chosen Family. Gerade für ältere queere Personen, die noch mehr unter Diskriminierung aufgewachsen sind, ist es ein starkes Thema. Und diese Beziehung, diese Chosen Family übernimmt auch die Aufgabe von Familie. Also die pflegen einander, die kümmern sich umeinander. Nicht, dass das einfache Freundschaften sind, sondern die gehen meist eben darüber hinaus. Deswegen gibt es eben diesen Begriff. Und die werden überhaupt nicht berücksichtigt in solchen Aufnahmeformularen oder in solchen Dingen. Die kannst du da nirgendwo angeben, weil du eben nicht blutsverwandt bist oder nicht legal verheiratet oder wie auch immer. Das muss sich zum Beispiel schon mal ändern, ne? Dass man solche Dinge, solche wichtigen sozialen Beziehungen eintragen kann. Ich habe übrigens versucht, weil ich dann so ein bisschen dachte, ich würde gerne nochmal um die Gesundheitsimplikationen reden, nochmal versucht nachzugucken, wie viele queere Menschen in Österreich eigentlich hat, bin aber nicht weit gekommen, habe dafür aber herausgefunden, dass es eine sehr interessante Studie in Österreich gab, 2022, zur Gesundheit queerer Menschen. Und da zum Beispiel spielt so ein bisschen das Chosen Family rein. Wenn es um deren Gesundheitsversorgung von queeren Menschen geht, oft basieren die auf Empfehlungen aus der Chosen Family oder von FreundInnen oder von Peers oder Online-Communities, weil man dort die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, die Erfahrungen auszutauschen, ob eigentlich an einer bestimmten Stelle, einer Praxis zum Beispiel, ein Safer Space ist oder nicht.
Ja, ist gut zu wissen.
Und genau. Und wenn man natürlich diese Chosen Family oder diese Community nicht hat, um das zu fragen oder um dieses Wissen weiterzugeben, wird es natürlich auch in Risikosituationen oder in Krisensituationen schwieriger, sich gesundheitlich gut zu versorgen. Galt zum Beispiel auch während Covid, also während Corona und den Maßnahmen, die wir da hatten. Es gab leider ganz viele, die aus finanziellen Gründen oder um nicht gänzlich alleine zu sein, irgendwie zurückgezogen sind zu ihren Familien. Auch schwierig.
weiß nicht, wie die Gesetze in Deutschland dann waren und die Regelungen, aber das, wie in Österreich war, also nur die Familie und nur Dings und nur mit bestimmten Leuten. Also das ist dann allein, wen du dann irgendwo, wo du sein darfst und mit wem du zusammen sein darfst, in der gleichen Wohnung oder unterwegs sein darfst. Also das ist dann auch, ja, absurd, kompliziert gewesen sein.
Genau, das ist für queere Familien, für chosen Families, wie soll, hä, verstehen wir nicht. So, da, unser Konzept ist da so ein bisschen anders. Und wenn du dir dann auch noch überlegst, also dass dann einige tatsächlich, um eben nicht ganz alleine zu sein, zurück zu der, also Blutsverwandtschaft gezogen sind oder so, oder um Geld zu sparen, wenn du, ist ja so schon schwierig genug, kann ich mir vorstellen, zu deiner eigenen Familie zurückzuziehen, zu den Eltern. Aber jetzt stell dir vor, du ziehst halt in ein Elternhaus zurück, das dich nicht so akzeptiert, wie du bist.
Ja.
Also auch das wird nochmal amplifiziert. Das ist so schon nicht schön und das ist dann eben nochmal schwieriger. Die Gesundheitsauswirkungen können auch ganz, ganz unterschiedlich sein. Also zum Beispiel gab es während der Corona-Pandemie auch Probleme, dass Leute nicht einfach an die Medikamente kamen, zum Beispiel für die Pre-Exposure-Prophylaxis, PrEP. Und das sind Medikamente, die nimmt man, wenn man vermutet oder die Wahrscheinlichkeit besteht, dass man mit dem HIV-Virus in Kontakt kommen könnte. Und das ist natürlich total wichtig für einige Menschen, das zu haben. Und da gab es aber Probleme, ranzukommen während der Pandemie. Und generell haben viele queere Menschen Diskriminierungserfahrungen aus dem Gesundheitssystem schon erfahren. Also das heißt, da ist viel auch Misstrauen und solche Dinge. Also das ist einfach generell schon ein schwieriges Verhältnis. Aber das ist ja alles noch staatlich und es ist schon schwierig. Es gibt immer noch schlechtere Alternativen, nämlich in Risiko- und in Krisenzeiten und in solchen Dingen übernehmen religiöse Gruppierungen und Einrichtungen Notfallmaßnahmen. Caritas. Das sind sogenannte Faith-Based Organizations. Ich will denen nicht allen pauschal zuschreiben, queerfeindlich zu sein.
Nee, das sind sie vermutlich nicht pauschal, ja.
Genau, das sind sie pauschal auch nicht. Aber es gibt natürlich ein unfassbares, gegenseitiges Misstrauen. So, das ist einfach da. Und gerade ältere, aber auch immer noch junge Menschen, die queer sind, haben Queerfeindlichkeit erfahren von religiösen Gruppen und Organisationen. Und in solchen Extremsituationen zeigen sich solche Dinge eben auch noch. Und dann muss man sich überlegen, ist das wirklich viel? Also ich habe nochmal nachgelesen und bei Katrina waren tatsächlich 2/3 der Hilfen von Faith-Based Organizations. Das schränkt jetzt schon mal deine Möglichkeit, wenn du da tatsächlich sagst, oh, ich weiß nicht, ob ich da Hilfe kriege oder die geben mir vielleicht tatsächlich keine, schränkt deine Möglichkeit, Hilfe zu kriegen, ja schon wieder ein.
Ja, und wenn du jetzt denkst, du bist jetzt vielleicht nicht in den USA, sondern du hast halt eben ein Erdbeben in, weiß ich nicht, wäre es auch keine Vorteile schon, aber Pakistan, Iran oder sonst wo, wo halt dann die Religion wirklich nicht nur jetzt Einfluss bei der Hilfe hat, sondern eben tatsächlich quasi das Land laufen lässt und wo du dich nicht mal darüber nachdenken könntest, dich da jetzt irgendwie als homosexuell oder sonst irgendwie was nicht Norm ist, zu outen, naja, dann wirst vermutlich Hilfe auch nicht viel kriegen.
Ja, also es ist tatsächlich diese Verbreitung religiöser Hilfsorganisationen hat einen ganz anderen Einfluss auf queere Menschen als auf nicht queere Menschen. Und da kann man natürlich auch schon mal ansetzen, um Dinge zu verändern. Deswegen kommen wir jetzt zur Empfehlung. So, was können wir denn jetzt tun? tatsächlich ist so der erste Punkt, der jetzt hier genannt wird, auch aus dem, wir sind immer eigentlich noch im selben Paper, wir sind immer noch bei Mike Goldsmith. Die haben nämlich auch so Empfehlungen aufgestellt. Zum ersten sagen sie, naja, also Antidiskriminierungsrichtlinien. So. Das wäre schon mal was. Antidiskriminierungsrichtlinien, erstens. Zweitens, Antidiskriminierungstraining. Also alle, die im Notfall Mittel verteilen, alle Organisationen, die das tun, die sollten eigentlich eine Antidiskriminierungspolicy haben, die queere Menschen mit einschließt und entsprechend trainiert sein. Also die müssen Kompetenzen aufbauen, um die stärkere Diskriminierung von queeren Menschen abbauen zu können. So, also die müssen das einfach aufbauen und das ist, finde ich jetzt eine sehr straightforward Maßnahme. Das kann man natürlich auch an das Bekommen von Geldern binden. Sie sollten in Zukunft darauf achten, dass es unterschiedliche Formen von Beziehungen gibt in queeren Kreisen als in nicht queeren Kreisen. Also, dass es eben dieses Konzept der Chosen Family gibt, dass das soziale Netzwerk ein bisschen anders ist, dass ich möchte meine leiblichen Eltern finden, nicht für alle die gleiche Bedeutung hat. So, also das muss auch rein in diese Policy.
Ja, es wird schon reichen, wenn man sich ab und zu mal darüber im Klaren wird, dass nicht alle Menschen so leben wie man selbst und andere Menschen anders sind. Wenn man sich da einmal ein paar dran erinnert, dann ist schon viel getan.
Das wäre schon mal gut. Genau, das wäre schon mal gut, wenn man sich dann noch nicht drüber aufregt, umso besser. Genau, es wäre eine andere Maßnahme, wäre tatsächlich zu schauen, dass mehr not faith-based Organizations, also die nicht religiöse Wurzeln haben, Organisationen unter, also Gelder bekommen, die sie verteilen können. Also zum Beispiel gab es während wie hieß der Hurricane noch? Harvey? Genau, Harvey, so eine Organisation Latina de Trans in Texas, die so eine queere Vereinigung, die tatsächlich Häuser und Wohnmöglichkeiten für Transfrauen in Houston organisiert hat. Also die gab es, sondern da konnte man sich konkret hinwenden und wusste ganz sicher, hier erfahre ich keine Diskriminierung. Die konnten aber das nicht lange aufrechterhalten, weil die sind nicht mit Ressourcen ausgestattet. Solche Organisationen mit Ressourcen auszustatten, wäre ein Weg, den Leuten zu helfen. Mhm. Also tatsächlich in solche Organisationen mit Geld auszustatten, um einfach die Belastung zu senken. Oh, und meine Lieblingsempfehlung, Healthcare for the Uninsured. Gesundheitsversorgung für alle.
Da bist du aber, das ist mal komisch.
Jetzt werde ich sozialistisch hier. Es ist ganz... Und das kostet aber natürlich alles Geld. Also egal, was wir da jetzt machen, das kostet natürlich alles Geld. Und es erfordert ein Mindshift. Und da gehen wir jetzt mal so langsam über von der Betroffenheit zu dem verschenkten Potenzial, das wir haben. Und schauen uns eine Arbeit von Dalton an. Das ist aus dem letzten Jahr. Die hat den schönen Titel Have We Left Behind the Rainbow Warriors?
Okay, das klingt jetzt mehr nach Greenpeace, aber...
Ja, auch die kommen drin vor. Aber die sagen zum Beispiel, so eine Empfehlung ist bei denen, wir müssen, wenn es um Klimagerechtigkeit hat, gerade die Gruppen, die ansonsten kaum zu sehen sind, eben queere Menschen, nach vorne schieben, um wirklich Gerechtigkeit zu erreichen. Also ich meine, das fängt an bei denen schon bei einfach mal die Entkriminalisierung der Personen in manchen Gegenden der Welt, die meistens das auch noch importiert haben, weil die melden sich ja nicht zu Wort, die Stimmen werden ja nicht gehört, die äußern sich ja nicht und sagen, was ihr Problem ist, wenn ihre Existenz kriminell ist. Die können sich ja nicht an den Tisch setzen mit anderen und sagen, ich brauche X, wenn sie nicht akzeptiert sind und es nicht dürfen.
Ja klar, wenn du damit rechnen musst, eingesperrt zu werden oder vielleicht sogar umgebracht, gibt es auch noch ein paar Länder, wo du irgendwie Todesstrafe kriegst für anders sein, dann wirst du nicht jetzt irgendwie sagen, ja, hallo, ich bin und ich bräuchte.
Ja, exakt, machst du natürlich nicht. Und dann hat mich so ein bisschen geschockt. Also es steht da tatsächlich drin, the very SDGs themselves and Agenda 2030 need to produce targeted action to ensure that queer people have clear representation and opportunities to engage with their own development. Und dann dachte ich so, wie, ist es noch nicht der Fall? Nein, an Fun Fact, nein. Also, dass queere Menschen einbezogen werden in ihren eigenen Schutz, das Potenzial verschenken wir völlig. Mhm. Also eigentlich wird es verhindert und weggedrückt, aber es wird auch verschenkt. Und deswegen schauen wir uns mal diese Arbeit an, die sich genau mit diesen SDGs beschäftigt, von diesem Dalton, der da so drauf geschaut hat, was verschenken wir eigentlich? So, also da ist nämlich viel, was eigentlich möglich wäre, wenn wir anerkennen, dass die Leute einen Platz am Tisch brauchen. Mhm. Dalton hat tatsächlich einen Blick geworfen in die SDGs oder generell solche Climate Emergency Papers, die sich das anschauen und hat versucht herauszufinden, ja, wie viel steckt denn da jetzt drin? Und da steckt eben wirklich nicht sehr viel drin. Also zum Beispiel sagt er, die Hetero- und Cis-Normativität, also dass alles angepasst ist auf Hetero- und Cis-Menschen in den SDGs, das ist einfach tatsächlich so, selbst die ganze Sprache, alles, was dort dargestellt wird, bleibt absolut in diesen binären Weltbild Mann-Frau, absolut in dem Cis-Weltbild und absolut in dem Hetero-Weltbild. Das heißt, da in den SDGs selber ist das gar kein Thema.
Ich meine gerade, ist nicht bei den nachhaltigen Entwicklungszielen drin, ich weiß jetzt immer noch nicht auswendig, aber das sollte doch irgendwas, ich meine, das ist ja, diese Nachhaltigkeitsziele sind ja nicht nur irgendwie rein auf Klima oder sowas bezogen, da geht es ja generell um eine bessere, nachhaltigere Welt für alle. Sollte da nicht irgendwas mit so Diskriminierung und so Zeugs dabei sein?
Es ist fokussiert auf Frauen und Mädchen.
Ach so.
Also wenn es um solche Gruppen geht, die marginalisiert sind. Also die werden da nicht aufgegriffen. Ich meine, da gibt es verschiedenste Theorien dazu, die ich gelesen habe, warum das nicht der Fall ist. Ich will da keine von bewerten oder so, aber kann natürlich daran liegen, dass es ein globales Ziel ist und global ist Anerkennung queerer Menschen eben ein Problem. Mhm. Und vielleicht kriegst du die Leute nicht dazu, sich auf irgendwas zu einigen, wenn du gleichzeitig da Akzeptanz queerer Menschen reinschreibst. Andererseits ist genau das die Aufgabe der SDGs. Genau das sollte die United Nations dann doch tun. Ja. Also gibt es verschiedenste Theorien, aber da kommt es tatsächlich, also du findest natürlich auf den Seiten der UN dazu was, irgendwo, aber es ist jetzt nicht in den SDGs festgeschrieben.
Ja, okay.
Die sind natürlich versteckt, wie immer, ne, wenn es darum geht, Armut abzuschaffen. Also die sind da ja irgendwie drin und auch Frauen sind ja keine homogene Gruppe. Es gibt queere Frauen, aber dann werden eben queere Männer übersehen, also da queere nicht-binäre Personen und die passen da ja gar nicht rein in das Weltbild oder Agender-Personen, die passen da auch nicht rein. Ja, und das Nicht-Vorkommen oder auch nur das gefühlte Nicht-Vorkommen ja, hat aber einen Einfluss. Ja, also man hat natürlich einen Einfluss auf darauf, wie die einzelnen Leute, die beitragen zur Verwirklichung der SDGs, nicht wahrnehmen, dass da irgendwie eine Gruppe vergessen worden ist, aber auch wie queere Menschen die SDGs wahrnehmen und sagen, ja, wir kommen ja nicht drin vor. Warum kommen wir nicht drin vor? Und dann fördert das ja zum Beispiel wieder Misstrauen. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass irgendwie ja auch Klimabewegungen generell schon öfter mal vorgeworfen bekommen. Sie sind sehr mittlere Gehaltsklasse, sehr heteronormativ und cisnormativ. Und das ist ja tatsächlich auch der Fall. Also ist das verstärkt nur die Sichtbarkeit dieser Gruppe und dass die Klimabewegung oder Klimaschutzbewegung eigentlich viel diverser ist, wird gar nicht sichtbar. Also auch dort auf der Ebene ist einfach die Sichtbarkeit ein bisschen gering. So. Und obwohl queere Menschen sehr, sehr viel in solchen Bewegungen unterwegs sind, also wird das nicht nach außen transportiert, wird das nicht so oft gezeigt. Ich habe dann selber darüber nachgedacht, ob ich dieser Aussage oder diesem Ergebnis der Studie zustimmen kann. Und ich könnte jetzt, glaube ich, auch, also nicht viele queere KlimaaktivistInnen benennen, aber das liegt auch vielleicht an meiner Wahrnehmung.
Ja, von den AktivistInnen sind ja nur die Minderheit quasi in den Medien so präsent. Die kenne ich jetzt, wenn du dir die Gruppen selbst anschaust, sind ja vermutlich noch mehr. Aber vermutlich ist da auch wieder irgendein Medienmechanismus drin, dass du quasi, wenn du jemand bist, der quasi an der Spitze einer so einer Bewegung stehst, vermutlich eher nicht Teil einer Minderheit bist.
Ja, und das ist irgendwie schade. Die werden dann irgendwie so, die sind dann nicht. Aber ich meine, man kann es auch nicht pauschalisieren, weil wir wissen es ja nicht. Also du siehst der Person das ja nicht an.
Nee.
So, das heißt, selbst, also es ist gut möglich, dass da queere Personen ganz, ganz vorne stehen, die das auch einfach nicht äußern wollen, was völlig in Ordnung ist. Also wir können nicht die Leute dazu zwingen, sich nicht zu outen, und genauso können wir sie nicht dazu zwingen, sich zu outen.
Ja,
sie sollten sich nur sicher genug fühlen, frei zu entscheiden, ob sie es wollen oder nicht.
Ja.
Und es kann durchaus sein, dass da welche sind, aber das Thema spielt keine Rolle. Also die Sichtbarkeit von queeren Menschen ist halt nicht so wirklich gegeben. Also es gibt natürlich aber queere Organisationen oder Aktionen oder wie nennt man das? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Organisationen?
Nee, es sind nicht Organisationen, sondern die formieren sich und
Formationen.
Das ist nicht verkehrt. Naja, ich glaube, ich kann es auch Organisation nennen. Das führt jetzt aber dazu, dass während so in diesem gesamten Agrat an AktivistInnen oder an Menschen, die da was tun und die sichtbar sind, das vielleicht nicht so groß vorkommt, aber es gibt sie. So, also es gibt sie. Das sind dann meistens Organisationen, die das übernehmen, wo das auch wo das auch wirklich sichtbar ist. Mhm. Also es gibt irgendwie einen LGBTQI Climate Fund, der von der Organisation Give Out gelauncht wurde, die tatsächlich solche Dinge machen wie Unterstützung von finanzieller Art, aber auch Training anbieten für Notunterkünfte und Menschen, die dort sind, die dann eben inklusiv für queere Menschen sind. Es gibt auch Report Out, das ist so eine Human Rights Organisation, die versucht, mehr so die Forschung in dem Bereich voranzutreiben, mit so einem Green in the Rainbow Project, also tatsächlich solche Dinge. Und das sind Organisationen, die häufig oder sehr viel von queeren Personen selber kommen. Was wieder so ein bisschen das Ding aufwirft, wenn queere Menschen wollen, dass sie inkludiert werden, dann müssen wir es selber machen. Ist ein bisschen, weiß nicht, ob du das Konzept von Overburdening kennst, aber es ist natürlich eine Zusatzbelastung zum sowieso schon vorhandenen.
Ja, das ist halt alles Teil der Diskriminierung. Das dann, wo du dich sonst nicht kümmern musst und nicht mal gedanklich drum kümmern musst, musst du halt da dann ständig machen.
Ja, und während andere quasi immer automatisch mitgedacht werden, müssen queere Menschen sich selber immer mitdenken. Ja, aber man kommt nicht drum herum, das ist schwierig und traurig. Und dann habe ich so gedacht, naja, wenn die Beteiligung in solchen Gremien oder in solchen Organisationen schon irgendwie schwierig ist, wie ist es eigentlich mit der Einbindung in Forschung, also queere Menschen, die eingebunden werden in Forschung. Und ich habe dann erst überlegt, ob ich was darüber erzähle, wie es eigentlich mit queeren Forschenden ist. Aber wie gesagt, persönliche Outing oder nicht, ist ja völlig freigestellt. Ich dachte auch mehr so jetzt dann mal an vielleicht queere Zuhörende oder die Menschen, die gerne Forschung unterstützen wollen, die gerne wollen, dass Klimaforschung queere Aspekte mit einbezieht, die gerne wollen, dass sich die Situation für queere Menschen verbessert und deshalb gerne eingebunden werden wollen in Forschung oder in solche Dinge so. Also so Forschungsmodus Citizen Science, also BürgerInnenwissenschaft. Also zumindest, wenn es um queere Themen geht, wäre es ja schön, wenn man auch queere Menschen einbindet. Aber wie kriegen wir das hin? Und da hatte ich mir eine Studie von Harwell rausgesucht, wie man es schaffen kann, tatsächlich solche Themen jetzt über die wissenschaftliche Schiene mit aufzunehmen und die Personengruppe einzubinden und zu versuchen, diese eben nicht übermäßig mit diesem Overburden, mit dem Selbstmachen zu belasten, sondern tatsächlich sie einfach einzubinden in Forschung, die sich ums Klima dreht, dafür zu sorgen, dass da auch queere Repräsentation da ist. Das wollen wir haben. Weil ich meine, das ist ja auch, also auch aus einer anderen Perspektive noch wichtig. Das meiste, was wir lernen oder wo wir mehr lernen, ist außerhalb des Schulsettings oder des Hochschulsettings. Wir lernen mehr im Leben.
Das habe ich letztes Mal irgendwo sogar gelesen. Ich weiß nicht mehr was, darum kann ich jetzt keine Quellenangabe geben, aber ich habe gelesen, irgendwie als erwachsener Mensch lernst du irgendwie so 80-90% der Dinge, die du lernst, quasi außerhalb von irgendeinem klassischen Bildungssetting.
Ja, genau. Also so richtig informell durch andere Menschen, durch Austausch.
Podcasts,
genau. Es geht dann nicht nur darum, dass sich die Leute beteiligen und eine Repräsentation stattfindet, sondern denen auch die Möglichkeit zu geben, durch Beteiligung an solchen BürgerInnen-Projekten, denen auch die Möglichkeit zu geben, Bildung mitzunehmen. So, also man muss diese ganzen Gruppierung von Nicht-WissenschaftlerInnen genauso divers gestalten, wie die Gesellschaft eben ist. Und deswegen müssen diese Projekte natürlich auch dazu beitragen, dass sich queere Menschen dort wohlfühlen.
Ja.
Naja, es ist tatsächlich eben schon so, also das ist generell ein Problem bei BürgerInnenwissenschaft, dass immer nur bestimmte demografische Gruppen da mitmachen oder halt sich besonders angesprochen fühlen. Und es gibt ein bisschen was an Forschung dazu, warum das so ist und warum manche Gruppen da nicht teilnehmen wollen. Zum Beispiel, wenn man von Gruppen von Menschen mit weniger finanziellen Mitteln redet, die haben sagen einfach, wie soll ich denn hinkommen? Ich kann mir das Ticket ja gar nicht leisten, so wenn es vor Ort sein soll. Oder ich kann mir die Zeit gar nicht nehmen, weil ich arbeiten muss, um das Geld zu verdienen. Wie soll ich noch an sowas teilnehmen? Also das sind die einen Punkte und dann haben sie halt mal geschaut, was macht halt denn speziell queere Menschen davon ab, da mitzumachen. Side note, dann steht in diesem Paper etwas drin, ist ein Zitat, das würdest du nie von einer Person lesen, die sich nicht so identifiziert. In diesem Paper steht drin, in this regard, it is important to note that I identify as a gay, queer, white, cisgender man. Ich weiß nicht, ob irgendwann mal ein Wissenschaftler geschrieben hat, it's important to note that I am a straight white cis man. Ich weiß es nicht.
Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, warum. Also ich kann mir jetzt vielleicht gerade noch herleiten, warum man das bei so einer Forschungsarbeit dazu schreibt, aber wie gesagt, was du auch vorher schon gesagt hast, eigentlich, wenn man das gerne der Welt mitteilen möchte, dann tut man es, aber ansonsten soll es eigentlich keine Rolle spielen, ob das jetzt irgendwie jetzt für die, ich überlege gerade, ob es in dem Fall tatsächlich für die Forschung eine Rolle spielt. Also, weil eigentlich die Forschung sollte eigentlich unabhängig von der Person funktionieren, die es macht.
Funktioniert natürlich aber kaum. Man hat ja immer einen eigenen Bias. Und ich finde es wichtig, ich finde es wichtig, den offen zu legen, gerade wenn es qualitative Studien sind. Aber deswegen fände ich es eigentlich wichtiger, wenn dieser Satz in allen Studien drinsteht, wo, apropos Sichtbarkeit von Ungleichheiten, gibt ja auch so Beispiele aus der Biologie, wo dann tatsächlich Männer halt einfach Dinge nicht gesehen haben, weil sie halt einen männlichen Blick haben. Das ist ihnen gar nicht aufgefallen, bis dann plötzlich mal nicht Männer mitgemacht haben.
Ja.
So. Also, ich finde das immer gut, das zu lesen, nicht jetzt aus den Gründen, dass ich dann weiß, okay, da steckt diese Sicht mit drin, sondern einfach, es hat natürlich einen Einfluss auf die Personen, die das lesen, weil die denken, ach guck mal, ich bin nicht alleine, hier ist noch jemand und das finde ich schön, wenn sich Menschen dazu entscheiden, das zu tun, müssen sie aber nicht. So, ja, und der hat jetzt hier so ein bisschen weiter geschaut und hat neben diesen Standard, diesen vielen Dingen, die es gibt, die abhalten, wie eben Transport, Weg und Geld, geschaut, dass er mit queeren Menschen gesprochen hat. Die waren jetzt in den United States, also das war jetzt Amerika, Nordamerika-based, und gefragt hat, wie ist es denn so? Du bist jetzt hier in so einem BürgerInnen-Projekt mit dabei. Wie geht's dir denn da so? Und dann hat er gefragt, ob sie sich eigentlich gut eingebunden fühlen in diese Community der BürgerInnen-ForscherInnen. Ja. Weil das sind ja immer so Communities, die zusammenarbeiten. Und die haben einfach, fast alle haben gesagt, nö. Also ich glaube, das gilt auch für alle anderen wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wie gut sich wirklich immer Communities bilden in solchen Projekten. Aber für queere Menschen ist ein Community-Gefühl sehr wichtig.
Okay.
Und ein Fehlen von einem Gemeinschaftsgefühl, das sich aufbaut, wenn man mit Menschen etwas gemeinsam macht, kann sie davon abhalten, Spaß an solchen Sachen zu haben, mitzumachen und sich zu beteiligen. Also dadurch, dass viele Forschungsprojekte in dieser Art so aufgebaut sind, dass sie eben sehr zielorientiert sind, wie man halt Forschung macht, ne, bleiben die sozialen Aspekte dieser Gruppen, wo ja Menschengruppen aufeinandertreffen, die divers sind, da ist viel Potenzial für gesellschaftlichen Austausch, die bleiben total ungenutzt, weil es bleibt alles nur auf diesem, wir sind hier und machen X. Aber wir erlauben keinen Raum für, wir lernen uns mal kennen, wir tauschen uns mal informell aus, wir haben hier eine halbe Stunde Pause, da können alle einfach miteinander sprechen. Das fehlt. Mhm. Und das fehlt tatsächlich den queeren Menschen. Also diese Räume, um sich mit den Menschen zu verbinden, sind wichtig. Ja, also das ist was vielleicht mal so Leute, die solche Projekte machen, mitnehmen können. Das kommt queeren Menschen entgegen, wenn ihr zulasst, dass die eine eigene Community bilden, also diese BürgerInnen, und nicht nur fokussiert sind auf die Ergebnisse des Projekts. Ich fand das spannend, weil das ist vielleicht eben etwas, was sich vielleicht sogar schnell umsetzen lässt, ne? Also es ist ja nicht kein Hexenwerk.
Nee, also man kann jetzt generell egal welches Community-Projekt oder was auch immer man hat, dafür zu sorgen, dass die Menschen sich dort wohlfühlen können, ist generell mal ein guter Ratschlag. Ja. Und davon aus kann man dann weiterarbeiten.
Ja, exakt. Und damit die sich dann auch wirklich dort ankommen, braucht es natürlich noch mehr. Also die können natürlich nur dann sich wirklich völlig öffnen und sich in dieser Community aus Menschen, die aus einem anderen Grund zusammengekommen sind, wohlfühlen, wenn man so bestimmte Voraussetzungen hat. Also die nennen hier auch Empfehlungen wieder, ne? Also das Projekt sollte queerfreundlich sein. Also das heißt, man akzeptiert, sagt, hier sind queere Menschen willkommen. Ich weiß, das hört sich albern an, weil man einfach nicht so denkt, ja, was sollte doch klar sein. Mhm. Aber ganz ehrlich, wo nicht draufsteht, es ist queerfreundlich, können wir uns nicht sicher sein, dass wir angenommen werden. Deswegen lieber einmal gesagt, als es nicht gesagt. Also man sollte das signalisieren, auch für die anderen Teilnehmenden. Ja, für die ist das ja auch wichtig zu wissen, oh, okay, das hier ist ein Ort, da ist das völlig in Ordnung und ich kann mich hier nicht daneben benehmen und jemanden diskriminieren deswegen.
Gut, ja, das sollte man generell, man sollte kein Schild brauchen für sowas, aber okay.
Leider braucht man dafür manchmal ein Schild. Genau, und dann halt eben zulassen, dass die Leute sich austauschen über das Thema selbst und die Arbeit selbst hinaus und natürlich auch Feedback zulassen, ne? Also dass die Leute tatsächlich Feedback geben können. Diese drei Dinge kann man tun, um die Beteiligung zu erhöhen. Evans und Ford legen da noch so ein paar Sachen drauf, die ich gerne wenigstens erwähnen möchte. Also zum Beispiel ist eine deren Empfehlung, educate yourself. Also lern ein bisschen mehr über diese Gruppe, was jetzt vielleicht manche hier tun, dadurch, dass sie mir hier zuhören, so lange wie ich hier rede. Mhm. Genau, also dass sie verstehen, dass es eine lange Geschichte gibt von Dingen, die uns passiert sind oder die queeren Menschen passiert sind und die einfach eine Zeit brauchen, um sie aufzuarbeiten und verstehen, was so unsere alltäglichen, vielleicht versteckten Struggles sind. Die haben auch noch mehr Empfehlungen, also inklusive Sprache benutzen, macht es deutlich, dass du das tust. Nimm von niemandem die Identität an.
Okay.
Also sowas wie, sag mir deine Pronomen, wie darf ich dich gerne anreden?
Ach so, ja, ich war gerade im Kopf gerade mal alles gedacht, wie Identitätsdiebstahl oder sowas.
Ja,
da habe ich jetzt gerade
gedacht.
Aber ich habe gedacht, das in dem Kontext war jetzt leicht überrascht. Aber ja, man soll nicht für andere Menschen entscheiden, welche Identität sie haben könnten.
Exakt, genau, sondern es eher erfragen. Man muss es oder sollte es vielleicht auch nicht immer direkt erfragen. Also entweder man sollte es einfach ermöglichen, dass Leute das tun können und vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen. Also mich fragen auch manchmal KollegInnen, warum bei mir die Pronomen unten in meiner E-Mail stehen. Ich wäre ja wohl klar. Und ich sage dann immer so, ja, aber je mehr es machen, umso mehr wird es normalisiert. Außerdem für jemanden, der unsere Sprache nicht spricht, ist vielleicht nicht klar, wie mein Vorname klingt. Und der Vorname kann
das
ja
stimmt,
auch mal nicht passen.
Ich habe das teilweise sehr oft, wenn ich jetzt Artikel oder sowas schreibe, dann siehst du nur irgendwie in einem Paper einen Namen von einer Person und dann überlege ich mir, jetzt will ich gerade schreiben, selbst er hat, sie hat das rausgefunden, weil in der deutschen Sprache brauchst du halt sowas. Und, ja, dann sitze ich teilweise wirklich erschreckend lang da, bis ich recherchiert habe, was dieser Name ist, bis ich dann irgendwo vielleicht.
Und dann muss er noch nicht mal mehr stimmen.
Ja, genau. Und dann.
Weil es vielleicht falsch dargestellt.
Genau, ja. Also das ist dann, ja. Aber andererseits, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr, sehr vergesslich ist, was Namen angeht. Also ich bin da extremst schlecht. Und ich vergesse dann teilweise auch oft irgendwie, welchen Kontext. Also ich treffe sehr oft Menschen, die mich zu kennen scheinen und auch mich offensichtlich kennen, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie sie heißen, wer sie sind, warum ich sie kenne, ob wir per sie sind, per du sind, das ist ja auch noch so ein Ding ist in Deutschland. Ich bin wieder halbwegs gut darin, mit Menschen zu sprechen, ohne ihren Namen oder du oder sie oder sowas zu erwähnen. Also man kann auch schon mit Menschen reden, ohne sofort zu wissen, wie jetzt der sexuelle Status ist. Das geht.
Ja, Also du meinst jetzt Identität.
Ja.
Also nicht sexuelle Orientierung, sondern Identität.
Genau, ja.
Ja, es ist, ich weiß auch nicht, warum wir das für so wichtig halten, ja, an manchen Stellen, ehrlich gesagt. Die letzte Empfehlung noch für alle, turn up and be good comrades, will heißen, ja, werde ein Ally, versteht es. Und wenn jemand sich queerfeindlich äußert, egal ob queere Menschen anwesend oder sind, call them out. So, also das heißt, das gilt eben tatsächlich auch für solche community-driven Projects, die passieren. Warum wir queere Menschen einbinden sollten, warum das so wichtig ist, ist, wir verschenken wirklich nicht nur das Potenzial, dass wir unsere Policies besser machen für diese Menschen und das, den Menschen das Leben leichter machen, auch unter Bedingungen der Klimakrise. Wir verschenken auch Potenzial, weil die halt einfach sehr aktivistisch sind. Also queere Menschen haben natürlich eine lange Geschichte, sich aktivistisch zu engagieren für gleiche Rechte. Und also die haben einfach eine stärkere Verbindung schon allein zum Aktivismus. Und das ist ein Potenzial für Klimaaktivismus. Und deswegen sind sie auch relativ viel im Klimaaktivismus. Ich habe jetzt eine Studie mitgebracht, die ist US-zentriert wieder. Also es ist generell alles sehr viel US-zentriert. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil eben nicht so viel übertragbar ist auf den Rest der Welt.
Ja.
Aber andererseits, ja, ist es zumindest ein diverses Land, das diverse Probleme hat. Und die haben versucht herauszufinden, inwiefern bestimmte Aspekte der Persönlichkeit oder des eigenen Seins Einfluss darauf haben, was für Einstellungen Menschen eigentlich zu der Klimakrise und zu Klimaanpassungsmaßnahmen haben. Da haben wir doch letzte Folge drüber geredet.
Ja, ja, da haben wir, aber finde ich interessant. Jetzt, ich überlege gerade, bevor du erzählst, um was es geht oder was die Ergebnisse sind, überlege ich gerade, ob man jetzt davon ausgehen kann, dass eine Person, die vielleicht, in dem Fall, wenn es jetzt um die queere Community geht, also eine Person, die tendenziell sich Diskriminierungserfahrungen bewusst ist, durch persönliche Erfahrung oder halt einfach durch allgemeines gesteigertes Bewusstsein, ob eine Person, die darüber mehr Bescheid weiß als andere Menschen, ob das die Einstellung gegenüber der Klimakrise verändert? Das ist eine spannende Frage. Käme ich jetzt spontan zu keinem Schluss?
Ja, ich finde das auch eine spannende Frage. Ich fand deswegen auch die Studie so spannend, weil ich so dachte, okay, das ist eine Frage, auf die man jetzt so spontan keine Antwort hat. Und sie nähern sich der Sache aus verschiedenen Perspektiven. Und also zum Beispiel ist es schon relativ gut bekannt, dass queere Menschen eben eher politisch halt einfach aktiv sind. Also die sind einfach mehr involviert.
Weil wenn du Diskriminierung ausgesetzt bist und das nicht einfach nur hinnehmen willst, sondern verändern willst, musst du zwangsläufig politisch aktiv sein, ja.
Exakt. Und jetzt ist halt so die Frage, was führt eigentlich dazu, dass sie eben so besonders involviert sind, also allein schon politisch generell, aber auch mit dem in klimapolitischen Fragestellungen. Und das können natürlich zum einen nicht mit ihrer queeren Identität zusammenhängende Dinge sein, also die sie dann halt einfach zufälligerweise miteinander teilen. Zum Beispiel ist die Community irgendwie tendenziell eher jünger, dann hat das natürlich, ne, auch einen Einfluss. Dann kann es aber auch was sein, was zusammenhängt mit ihrer queeren Identität generell. Also einfach mit dem Sein, also was heißt das eigentlich? Sie sind Teil der Community, vielleicht hat das einfach eine Auswirkung darauf, wie sie Dinge wahrnehmen. Und das Letzte, das, was du jetzt tatsächlich auch im Kopf hattest, sowas wie geteilte, ja, Diskriminierungserfahrung als mögliche Erklärung.
Ich glaube auch, dass es für Menschen, die jetzt quasi nicht dieser queeren Community angehören, oder nehmen wir mal mich als Beispiel, ja, ich bin ja quasi hier das Paradebeispiel für hier die Mehrheit. Ich bin ein weißer, heterosexueller Mann. Und mir könnte eigentlich so ziemlich alles egal sein. Also bis mir mal schlecht geht, da muss schon viel passieren. Also ich kann quasi den Status quo politisch vollkommen nehmen. Ich kann sagen, mich interessiert mir alles nicht, muss mich nicht kümmern, ist mir komplett egal. Mit dem Status quo bin ich zufrieden, weil der Status quo mir nichts tut. Aber wenn ich jetzt eben nicht quasi dieser Mehrheit, sondern irgendeiner diskriminierten Gruppe angehöre, dann kann ich mit dem Status quo definitiv nicht zufrieden sein. Und dann bin ich vielleicht auch nicht so anfällig für jetzt wieder, um auf den Klimaschutz zurückzukommen, die ganzen politischen Versprechungen, die einem nur den Status quo quasi vorgaukeln, erhalten zu können. Wenn es nämlich gesagt wird, hier, ja, es wird schon alles so weitergehen und so, dann bin ich vielleicht eher, ja, aufmerksam dafür, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte und verändert gehört und dann halt auch vielleicht aufmerksamer, wenn es um Klimaschutz geht, als es jemand sein könnte, der halt einfach im Status quo leben kann und dem im Status quo nichts passiert.
Total, genau. Also das ist auch was, was Sie hypothetisieren und auch ein Ergebnis ist, einfach die sind schon darauf geprimed quasi, also darauf ausgerichtet, mehr politisch engagiert sein zu müssen und sind mehr politisch engagiert, da sie ja auch wissen, wir haben ganz viel über besondere Betroffenheit geredet, dass sie auf eine andere Art und stärker betroffen sein werden, haben sie dann nochmal eine höhere Motivation, sich für den Klimaschutz und die Klimaanpassungsmaßnahmen einzusetzen. Und deswegen war auch deren Hypothese, die sind das mehr. So. Und dann haben sie das untersucht und haben diese Studie durchgeführt und dann haben sie festgestellt, also, dass da tatsächlich was ist. Also, das Ergebnis ist tatsächlich alle anderen Dinge, die man sein kann. Ja, also, ethnische Zugehörigkeit, alle möglichen Dinge sind eigentlich kein gutes Maß oder korrelieren nicht so besonders gut mit, wie stark engagiert man sich in der Klimaschutzbewegung. Aber die queere Identität, die ja.
Aha, okay.
Ist der einzige Faktor, der tatsächlich heraussticht und ein Prädiktor, also ein kleiner Hinweis darauf sein kann, dass dort mehr Wahrnehmung herrscht und mehr Wille zum Tun und auch tatsächlich mehr Tun. Also es ist jetzt kein riesiger Effekt, das sagen sie auch, es ist jetzt nicht mega riesig, aber er ist tatsächlich signifikant und er ist da. Und es ist der einzige. Und dann dachte ich so, das ist mega spannend.
Also das, ich habe ja vorhin schon vermutet, dass es diesen Effekt gibt, aber das ist der einzige, das überrascht mich schon. Also dass das einzige quasi Prädiktor ist, um das vorherzusagen, überrascht mich schon.
Ja, also das fand ich auch und vor allem der einzige, der so klar ist. Aber gut, ich meine, wie gesagt, wir sind wieder US-zentriert und man muss wieder sagen, und hier kommen wir nochmal ganz an den Anfang zurück, das ist nicht homogen über die queere Community. Einfach, weil die queere Community unterschiedliche Unterdrückung wahrnimmt, unterschiedliche Diskriminierung wahrnimmt und deshalb ist auch ihre Involviertheit am Ende in solche Sachen unterschiedlich. Also es gibt eine ganz interessante Studie aus den UK, also Großbritannien, wo sie zum Beispiel darüber reden, wie viele Cis-Menschen sind geoutet und wie viele Trans-Menschen sind geoutet. Also und das unterscheidet sich schon. Trans-Menschen, also von Trans-Menschen sind Trans-Männer und nicht-binäre Personen deutlich seltener geoutet als Trans-Frauen aus den verschiedensten Gründen. Menschen, die auf dem A-Spektrum sind, also Ace-Back-Menschen, aromantisch oder asexuell, die sind noch deutlich seltener geoutet. So, also da passieren Unterschiede und dementsprechend gibt es auch Unterschiede zu dem, wie sie mit politischem Engagement umgehen. Das finde ich irgendwie nochmal wichtig zu sagen. Also auch sie sagen, das ist nicht homogen über diese gesamte Gruppe, aber insgesamt sehen sie einen Effekt. Es gibt sogar, also manche gehen richtig weit, also es gibt Eve Ettinger, das ist eine Person, die sich mit Klimaaktivismus auch beschäftigt, die zitieren sie dort und die Person sagt, dass eigentlich Klimaaktivismus schon eingebettet ist in die queere Kultur, einfach weil wir aktivistisch sind, weil wir wahrnehmen, wo Ungerechtigkeiten sind und wenn wir diesen nicht von Top-Down-Approach haben, sondern wir müssen Ungleichheiten abschaffen-Approach haben, ist es automatisch Teil, klimaaktivistisch zu sein und queeraktivistisch. Das gibt ja ganz viele Beispiele für Organisationen, die geführt werden von queeren Menschen, die sich um Nachhaltigkeit drehen oder um Klimasachen, Out for Sustainability, Queers X Climate, Our Climate Voices, Queer Nature. Da gibt's ganz, ganz viele, die man da anbringen kann. Und tatsächlich ist es am Ende so, dass am Ende queere Menschen zweimal so häufig sich Klimabewegungen anschließen, als es andere tun würden.
Okay, das ist dann doch eine interessante Zahl.
Ja, so, also queerer Klimaaktivismus ist dann tatsächlich so das letzte Thema. Wir haben ein starkes Gefühl für Gemeinschaft. Das kam ja jetzt öfter auf. Also einfach die Community ist wichtig, weil man sich gegenseitig Halt gibt, aber auch, weil man gemeinsam Dinge schafft, gemeinsam für Gleichheit kämpft, gemeinsam aber auch für Klima kämpft. Und dieses Gemeinschaftsgefühl überträgt sich natürlich auch auf die Art, wie queere Menschen Klimaaktivismus machen. Ja, und also diese größere Bereitschaft, sich anzuschließen oder aktiv zu werden, ist zum Beispiel auch damit verknüpft, dass es natürlich einen Blick Richtung Hoffnung und positive Zukunft gibt. Wenn wir sagen, wir wollen Queerfeindlichkeit abschaffen, wir wollen die Klimakrise eindämmen, das heißt natürlich, dass dieser Aktivismus auch ganz viel damit verbunden ist, dass wir uns eine bessere Zukunft, eine queerere Zukunft für uns vorstellen können. Und das ist sehr viel verbunden damit, dass sie tatsächlich aktiv werden. Ja, und jetzt muss man sie natürlich als wahrnehmen, als mehr als der IPCC es tut. Also der IPCC, das ist mir dann eben aufgefallen, nimmt sie als vulnerable Gruppe wahr, als besondere Betroffene, aber nicht als wichtige Stakeholder, die an den Tisch gehören und die aktiv mitgestalten wollen und können. Und diesen Shift hat weder der IPCC so richtig hingekriegt, noch die United Nations so richtig hingekriegt. Das wäre aber eigentlich der Punkt, der jetzt passieren muss, weil wir haben ja gerade gehört, die sind eigentlich dazu bereit, die wollen und die sind auch Meister in Resilienz. Also wie viel queere Menschen eben schon mitgemacht haben und wo sie herkommen und ihre Geschichte, die können mit so viel umgehen, einfach gezwungenermaßen teilweise, und sind eine sehr resiliente Community, die sich gegenseitig unterstützt und auch andere Zwecke unterstützt. Wie kann man das verschenken?
Ja.
Und die sind so gut vernetzt, auch global vernetzt. Ich finde es total wichtig, das sichtbar zu machen und eben nicht nur diesen Blick zu haben, die sind besonders betroffen, sondern die können auch besonders machen. Also wie die mit klimabezogenen Problemen umgehen, wie die bewerten und Lösungen finden, das ist noch viel zu wenig untersucht. Wie nicht-binäre Menschen aus der ganzen Welt online und offline Aktivitäten organisieren, um Heteronormativität und Patriarchat, Land-, Ernährungs- und Klimagerechtigkeit zu fordern, zu bekämpfen und dafür etwas zu bewegen, ist Wahnsinn. So. Und das sollten wir einfach anerkennen und sie dementsprechend auch unterstützen. Es wird jetzt da viel zu geschrieben. Also die erzählen jetzt hier in diesem Paper, wo ich jetzt bin, das ist immer noch Out and Proud in the Field jetzt wieder, dass es da sehr, sehr viel gibt und dass es aber viel zu sehr übersehen wird, was für eine positive Einfluss und was für einen starken transformierenden Charakter queere Sichtweisen haben und was sie bewirken können. Zum Beispiel auch in Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawandel. Ich meine, wir sind es gewohnt, queere Menschen sind es gewohnt, in einer eher unwillkommenen, also Situation zur Welt zu leben manchmal. Wir werden kreativ. Und das gilt für jede Gruppe oder jeden Buchstaben oder jedes Label auf eine andere Art. Transpersonen sind zum Beispiel unfassbar empathisch und resilient. Ich zitiere hier aus einer Studie.
Ja.
Und sind sehr, sehr gut in dem Aufbauen von Beziehungen mit anderen Menschen. Das ist wichtig. Ja, das ist einfach wichtig. Es ist wichtig, um eine Community zu haben, die auch aktiv und gemeinsam und produktiv für Klimaveränderung oder für Klimaanpassung eintritt. Die haben halt so einen holistischen Ansatz. Also die denken intersektional, die denken an Klimagerechtigkeit. Ich will da jetzt natürlich gleichzeitig kein komplett rosanes Bild zeichnen. Es sind nicht alle queeren Menschen so, aber es gibt da super Beispiele und die lässt man halt einfach irgendwie hinten runterfallen. Also in Europa gibt es tatsächlich dieses Give Out, das ist so eine Community, die weltweit queeren Klimaaktivismus unterstützt. Die haben diesen LGBT Climate Fund organisiert, um nicht-binären Menschen zu helfen bei der Anpassung. Es gibt Queers for Climate, die für queere Repräsentation in Klimaaktivismus sich einsetzen und versuchen, denen eine Stimme zu geben. Die machen aber auch so Dinge, also die sind sehr selbstkritisch, also die machen auch so Dinge, wie die nehmen Firmen in den Blick, die Pride-Merch herstellen. Also weißt du, so Regenbogen, wo man überall Regenbogen draufdrucken
ja.
kann, glaubst du nicht?
Ja, ach, doch, das glaube ich schon, jede Menge.
Ja, genau, die nehmen die in den Blick und sagen, ihr könnt doch nicht einen Regenbogen draufdrucken und gleichzeitig den Klimawandel so vorantreiben oder andere Dinge machen, die Ungleichheit fördern, Kinderarbeit zum Beispiel. Also die nehmen ihre queere Identität und sagen, nein, ihr könnt nicht in unserem Namen Dinge machen, die nicht gerecht sind. Das wäre ja wieder, also sind wir beim Rainbow-Washing, die tun gerne so, als wären sie queer, aber sie sind oder finden das gut, aber sie widersprechen Grundsätzen, die der queeren Community innewohnen, nämlich auch andere Ungerechtigkeiten zu berücksichtigen. Also es gibt so eine Kampagne, die heißt Who Made My Pride Merch, wo man sich das tatsächlich dann eben anguckt. Und dieses Rainbow-Washing ist so ein bisschen analog zum Greenwashing. Das kennen wir ja schon. Ja, übrigens gilt es auch, habe ich jetzt festgestellt, für den Kölner Christopher Street Day, also die Pride Parade in Köln. Die haben auch so Richtlinien, die sich jetzt tatsächlich, also mal abgesehen von umweltbewussten Dingen, wie wir werfen keine Teile der Sachen mehr so konfettimäßig in die Menge, that doesn't happen, oder Wurfzeug generell, haben sie auch Rabatt für Leute, die mit E-Autos oder E-LKWs kommen. Also die ist nicht so, als wäre das jetzt alles perfekt, aber die setzen es auch um und die haben da einen Blick für und tun das. Ich könnte jetzt noch ganz viele andere Dinge aufzählen. Also es gibt so viele einzelne Gruppierungen, Chem Asian, Diva.
Du könntest das Thema ja nochmal aufgreifen. Gibt ja noch, ja. Wenn ich so, dass wir da eine Folge, dann darf es nie wieder erwähnt werden. So ist es ja nicht.
Ja, das stimmt. Es taucht bestimmt noch öfter mal auf. Deswegen würde ich jetzt mal so zum Abschluss kommen. Ich habe zum Schluss dann doch nochmal gedacht, ach, ich würde schon gern nochmal wissen, wie bestimmte Personengruppen in der Forschung, also einzelne Buchstaben in der Forschung berücksichtigt werden. Hab so gedacht, na, ich würde gerne mal zumindest mal, also jetzt wirklich in der Forschung, also Forschende, wie gibt's dazu irgendwas? Wie viele queere Forschende gibt's eigentlich? Einfach nur mal so, ne, für mich, das war mein Ende dieser Reise. Und habe insbesondere nochmal geguckt, ob es irgendwo war, weil dazu gibt's was auf jeden Fall. Ist das schon mal was? Es gibt auch Veröffentlichungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich habe dann gedacht, jetzt werde ich aber mal spezifischer, weil die Buchstaben sind ja nicht gleich.
Ja.
Und habe dann nach A-Spec-Menschen gesucht, also aromantische oder asexuelle Personen. Und ich habe nur ein einziges Paper gefunden, das auch noch hinter einer Paywall war,
okay,
die ich gekonnt umschiffen konnte. Und ich fand es schade, dass es nur eine ist, aber es ist vor allem deshalb schade, weil es quasi eine Person ist, die von ihren eigenen Erfahrungen nur erzählt hat. Es ist gar keine Studie, die genau diese Menschen irgendwie untersucht oder dazu sagt, wie viele sind denn da, sondern die eine Stimme einer Person dazu zu Wort kommen lässt. Aber ich finde, die hat was Schönes gesagt. Ich würde es gerne mal vorlesen. It's easy to think of ace and arrow identities of being about absence or lack of certain kinds of attraction. Also diese Menschen empfinden keine romantische und oder sexuelle Anziehung. So, und dann wird gerne damit argumentiert, dass denen ja etwas fehlt. Und dann sagt sie aber, but it's been helpful for me to think with other aces and arrows about joy and what kinds of relationships, communities and worlds we imagine and could work for. And that's where I see the most integration of my queerness into my academic identities. It's a joy to be in a framework and community that recognizes that important relationships can exist in many forms, whether or not that matches expectations or labels. Und deshalb ist es wichtig, queere Menschen in der Forschung zu haben, weil die sagen können, oh, wir müssen aber auf Chosen Family schauen, wo eine nicht queere Person vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wäre.
Hey, ich meine, das ist ja auch eine Binsenwahrheit eigentlich, wenn was auch immer Menschen machen, wenn diese Menschen, die es machen, divers sind, dann kommen sie auf mehr Gedanken, als wenn sie nicht divers sind.
Exakt. Also es ist wichtig an allen Stellen, dass diese Menschen da sind. Ganz traurig gemacht hat mich aber übrigens, dass ich überhaupt nicht zur speziellen Betroffenheit von der Klimakrise oder speziell zum Aktivismus von A-Spec-Menschen gefunden habe. Und dann habe ich zum Schluss noch gedacht, ach, ich gebe mal Agender ein und habe dann damit nach Klimabetroffenheit und Klimaaktivismus gesucht. Und dann hat mir Google Scholar direkt aus Agender Agenda.
Wollte ich gerade sagen, gemacht. Das macht das sicherlich, ja.
Und das muss sie sein, die Queer Agenda, von der immer alle.
Genau, ja.
Da ist sie. Ja, aber ein Ergebnis habe ich trotzdem nicht bekommen. Ja, und das war meine lange Folge zum Thema queeres Klima.
Ja, mal gucken, was da noch passiert, weil, so wie du gesagt hast, dürfte da durchaus noch Bedarf an Forschung existieren.
Ja.
Und vielleicht kommt die Forschung ja noch und dann haben wir wieder was Neues zu berichten.
Ich berichte gerne und wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn queere Menschen hier Kommentare haben, Ergänzungen, andere Paper gefunden haben. Oh Gott, schickt sie mir zu, bitte. egal wie. Oder wenn ihr sonst Feedback habt, egal wer, wenn jemand Feedback hat, könnt ihr uns das gerne schicken. Ja, entweder per E-Mail an podcast@dasklima.fm oder einen Kommentar unter unserer Folge hier auf dasklima.fm hinterlassen, wo auch die Shownotes mit den vielen Links zu den vielen, vielen Studien zu finden sind. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr euch da meldet oder auch wirklich zu Wort meldet und was mit der Sprache schickt, wie ihr möchtet. Anonym oder auch nicht.
Ja, schickt uns das alles. Was ich in der nächsten Folge erzähle, weiß ich noch nicht. Traditionellerweise haben wir schon erklärt, warum das so ist, aber es wird auf jeden Fall etwas sein. Es wird vermutlich mit dem Klima zu tun haben und mehr kann ich jetzt noch nicht sagen.
Das finde ich gut.
Es war jetzt nicht so eine deprimierende Folge wie deine letzte mit den schlechten Neuigkeiten. Das heißt, da kann ich wieder mal was Deprimierendes machen.
Bitte, dann versuche ich dann wieder was Positives zu machen. Wir kriegen das hin, im Mittel. Ja.
Passt. Wunderbar. Ja.
Wünschen wir allen schöne 2 Wochen, ne?
Genau, wir sind dann wir schon Mitte April, das heißt, wir kommen dann schon bald in den richtigen Frühsommer quasi mit unseren nächsten Folgen.
Ja, das stimmt. Also da freue ich mich ein bisschen drauf, aber es wird wahrscheinlich schon wieder sehr, sehr heiß.
Ja, mal gucken, vielleicht mache ich was Sommerliches für die nächste Folge. Ich schau mal. Wir werden es hören.
Klingt
und
gut.
Und zwar in 2 Wochen tun wir das. Bis demnächst.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Nächste Folge. Weiß gar nicht, wer dran ist, oder? Nee, da haben wir doch ein Spezialdingsi, oder?
Haben wir 111 ein Spezialdingsi?
Nee, das ist, glaube ich, erst, da kommt erst noch ein paar Folgen später. Wir werden sehen.
Ja, genau. Ja,
vielleicht
genau.
Fällt mir was zum Thema Schnapszahl ein. Könnt doch einfach eine ganz normale Folge machen, aber einfach Schnaps trinken vorher. Dann kann ich mal was Deprimierendes aussuchen, dann wird es vielleicht trotzdem lustig.
Und wir lachen einfach drüber, weil wir es nicht mehr erfassen können in unserem betrunkenen Zustand.
Genau.
Ist jetzt nicht, ja. Okay, ja. Können wir?